Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Schönen guten Abend.
Herzlich willkommen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, oder man könnte besser sagen aufgestoßen, dass in dem Wort Nachbarschaft das Wort Arsch vorkommt?
Diese Erleuchtung, die verdanken wir Wladimir Kaminer und seinem Buch Gebrauchsanweisung für Nachbarn. Und ob Nachbarschaft wirklich eine Form der Vorhölle ist, darüber sprechen wir gleich mit ihm.
Jetzt ist er endlich da, der Frühling, und er beschert uns Sonnenschein, kräftiges Grün und die Erinnerung daran, dass wir von anderen umgeben sind. Denn die Nachbarn grillen wieder im Garten, lassen die Fenster offen stehen, um uns mit ihrem Musikgeschmack zu erfreuen und uns an ihrem Liebesleben teilhaben zu lassen. Kurz, man kommt sich nahe mit allen Sinnen.
Ja, wie sich die Umgang mit der Nachbarschaft gestalten lässt, davon handelt die Gebrauchsanweisung für Nachbarn, die Wladimir Kaminer zusammen mit Martin Jun geschrieben hat. Und weil uns an guter Nachbarschaft liegt, haben wir vor der Sendung mit Wladimir Kaminer gesprochen. Der war unterwegs zu einer Lesung in Templin.
Ich grüße Sie. Liebe Grüße vom Land aus Brandenburg.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Beginnen wir mit einem kleinen Gedankenspiel. Wenn Sie sich, Wladimir Kaminer, zum Zwecke einer Wohnungssuche selbst als Nachbarn beschreiben müssten, wie viele diese Selbstbeschreibung aus? Was für eine Art Nachbar sind Sie?
Ich bin ein perfekter Nachbar. Ich bin freundlich, ich grüße. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also grüßen muss man. Ich mag die Nachbarn, die grüßen. Manchmal grüßen sie so zurückhaltend, dass man das gar nicht merkt. So wie bei uns in Brandenburg auf dem Land. Die grüßen schon, aber man braucht eine andere Optik, um das zu erkennen.
Wladimir Kaminer, Sie beschreiben im ersten Kapitel, was Ihnen in Ihrem Haus in Berlin in der Nähe der Gethsemane-Kirche alles widerfahren ist. Von den Gerüchen aus dem Restaurant nebenan über die Hausgemeinschaft, die Sie ins weihnachtliche Chorsingen integrieren wollte, bis hin zur Lärmbelästigung durch Zementmischer, die aufgestellt wurden, um die Spielplatzecke zu sanieren. Das ganze Buch hindurch hat man das Gefühl, Nachbarschaft ist eigentlich ein anderes Wort für Vorhölle. Warum ist das so?
Nein, das ist der falsche Eindruck. Also ich lerne sehr viel. Ich habe eine ganze Palette von Nachbarn. Ich habe in Berlin, in meiner Hipster-Gegend, Prenzlauer Berg, eben so Menschen, die Geld retten wollen, die kein Fleisch essen. Und selbst wenn die Welt sich dagegen wehrt, wollen sie es trotzdem retten. Und da lerne ich auch sehr viel von diesen Nachbarn. Das Restaurant ist übrigens nicht neben dem Haus, sondern direkt unter meinem Balkon. Das nepalesische Streetfood-Restaurant riecht wie Kindergarten aus meiner Kindheit.
Wladimir Kaminer, Ihr Co-Autor Martin Jun, der macht eine herrliche Liste auf, nämlich von Typen, die sich quasi in jeder größeren Hausgemeinschaft finden. Hören Sie gut zu, verehrte Hörerinnen und Hörer, und vergleichen Sie mal so mit Ihren eigenen Nachbarschaftserfahrungen. Also zumindest bei mir gibt es viele Übereinstimmungen, denn in jeder größeren Hausgemeinschaft gibt es
den Haus-DJ, der seine neuesten Kompilationen den Nachbarn vorspielt, wahlweise auch die Berufsmusikerin, die üben muss.
Den notorischen Müllüberfluter.
Die Fahrradständerbesetzerin.
Die Studenten-WG, für die das Leben eine einzige Party ist.
Den unsichtbaren Nachbarn, der nur ein Name auf dem Klingelschild ist.
Die Chefköchin, die zu unmöglichen Zeiten mit kulinarischen Kreationen experimentiert.
Den Law and Order-Hüter, der für Recht und Ordnung sorgt.
Und den Misanthrop, der jegliche Nähe zu den Nachbarn ablehnt.
Welcher von denen ist Ihnen noch am liebsten, Herr Kaminer?
Ich mag sie alle, wissen Sie? Dieses Buch war nicht geplant als eine Beschwerdensammlung, was wir gerne unseren Nachbarn gesagt hätten, aber uns nicht trauten. Ganz und gar nicht. Also für mich ist der Sinn dieser Lektüre einfach zu zeigen, wie vielfältig die Welt ist.
Ja.
Ich glaube, dass wir jetzt überall auf der Welt ein ganz großes Nachbarschaftsproblem haben. Wir sind sehr unterschiedlich und in gewisser Weise aber auch gleich. Das ist ein Widerspruch. Und aus diesem Widerspruch entstehen eigentlich die besten Geschichten, die das Leben selbst schreibt. Wenn wir das zur Kenntnis nehmen, dann kann es unser Leben, glaube ich, wesentlich erleichtern. Hm. So, wenn Sie wollen, eine philosophische Begründung für die Gebrauchsanweisung für Nachbarn.
Das ist ja bemerkenswert, was Sie gerade gesagt haben, und zwar, dass die Menschen, die in unserer Nachbarschaft wohnen, mit denen teilen wir vieles. Zum Beispiel, dass wir an den gleichen Ort gekommen sind, um hier zu leben. Warum überwiegt denn trotzdem oft das Trennende?
Ja, das ist die Angst vor den Fremden. Also der Mensch empfindet sich normalerweise als ein gutes, gelungenes Beispiel. So soll ein Mensch sein wie ich, denkt jeder. Und wenn er dann jemanden trifft, der anders ist, ist er für ihn dann automatisch ein schlechter Mensch. Also logisch. Ja? Das hat eine innere Logik.
Gehen wir nochmal zu einem Unterschied. Sie erzählen, dass Sie die Gartenlust Ihrer Frau über Umwege nach Brandenburg geführt hat. Und Sie sagen über Ihre Brandenburger Nachbarschaft, die Brandenburger leben gern nach innen. Wie bildet sich denn so ein nach innen geführtes Leben ab?
Ich habe gerade jetzt meinen Nachbar Helmut bei seinem sogenannten Urlaub erlebt. Heute ist Sonntag. Also er zieht sich schick an, nimmt eine Sonnenbrille, setzt sich am Rande eines Rapsfeldes. Das war noch letztes Jahr Mais, jetzt haben wir Raps. Und guckt sich die Farbe an. Das ist unten alles gelb und oben blau. Und wenn ich vorbeikomme und ihn grüße, er grüßt ja nicht zurück, aber er grüßt schon, aber er braucht halt 5 Minuten. Und wenn ich dann 5 Minuten später wieder erscheine in seinem Sichtfeld, dann sagt er, na, und das ist ein Gespräch. Das dieses na, das ist, da ist schon sehr, sehr, sehr viel drin. Hallo, wie geht's? Lange nicht gesehen. Was macht die Familie? Wie geht's der Mutter? Und ja, und da antworte ich auch mit einem na. Nee, na, ja, so. Das heißt, ja, danke der Nachfrage, alles in Ordnung. Freut mich, dass es dir auch gut geht. So sieht diese Kommunikation aus ungefähr.
Das Buch schließt mit einer überraschenden poetischen Betrachtung über das Bild Zwei Männer in Betrachtung des Mondes von Caspar David Friedrich. Ich zitiere jetzt nicht den Kontext, aber ich wandle mal den Schlusssatz um, der da lautet, das Universum ist nicht zum Erobern da, sondern zum Staunen und Bewundern. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, das wäre auch eine gute Haltung gegenüber den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Die sind nicht zum Erobern da, sondern zum Staunen und Bewundern, oder?
Und zum Verstehen. Ich behaupte jetzt nicht, dass das möglich ist, jetzt die ganze Welt zu verstehen. Aber versuchen, einfach nur mal versuchen, das lohnt sich.
Wenn Sie Ihren Versuch, die Welt zu verstehen, einfach mal in Ihrer Nachbarschaft beginnen wollen, empfehlen wir Ihnen das Buch von Wladimir Kamina und Martin Jun, Gebrauchsanweisung für Nachbarn. Der Band ist erschienen im Piper Verlag, 224 Seiten, kosten 16 Euro.
Radio 1, Favorit Buch.
Yasemin wächst in einem Hochhaus auf. In einer Gegend, in der die Bolzplätze nur Tore ohne Netze haben, weil die sofort zerschnitten oder angezündet worden wären. Die 13-Jährige verliebt sich in den 17-jährigen Nachbarsjungen Vito. Die beiden werden ein Paar. Doch dann muss Yasemin ins Sanatorium. Ihre Wirbelsäule ist verkrümmt. Als sie mit einem Korsett zurückkehrt, schämt sie sich so sehr, dass sie Schluss macht mit Vito. 20 Jahre später begegnen sich Yasemin und Vito wieder. Die Jugendliebe flammt noch einmal auf. Doch es ist eine toxische Beziehung, in der Yasemin als Frau erniedrigt und unterworfen wird. Ich stelle mich schlafend. So heißt der neue Roman von Denise Ode, in dem die Schriftstellerin eine Geschichte von Gewalt gegen Frauen und von weiblicher Ohnmacht erzählt. Jetzt ist Denise Ode zu Gast bei den Literaturagenten.
Schönen guten Abend, Denise Ode.
Hallo, guten Abend.
Hallo.
Ihr Roman ist eine Geschichte der Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die manchmal fast so beiläufig passiert und die vor allem oft so weggelächelt und überspielt wird. Warum war das ein Thema, das Sie unbedingt literarisch angehen wollten?
Also für mich waren diese beiläufigen Geschichten eigentlich immer wie so etwas, was eben so nebenher gelaufen ist. Und solche Geschichten habe ich irgendwie mit jeder Frau, mit der ich gesprochen habe, irgendwann mal gehört. und das irgendwie literarisch darzustellen. Vor allem diese Momente, die nicht so klar sind, bei denen man am Ende oder danach oft nicht weiß, was ist jetzt eigentlich passiert und war das jetzt wirklich was Schlimmes oder nicht. Und diese Diskrepanz und diese Graustufen irgendwie darzustellen literarisch, darum ging es mir.
Ich stelle mich schlafen, wird aus der Perspektive von Yasemin erzählt. Yasemin ist unauffällig freundlich, notiert der Arzt, der bei ihr eine Skoliose, also eine Verkrümmung der Wirbelsäule, diagnostiziert. Yasemin beansprucht nie viel Raum für sich und für ihre Wünsche. Was steckt für Sie in dieser Formulierung unauffällig freundlich?
Da steckt sehr viel drin. Also das ist einerseits, glaube ich, tatsächlich Yasemins Persönlichkeit, dass sie eben irgendwie eine freundliche Person ist. Und gleichzeitig ist das natürlich auch etwas, was von vielen Frauen oder Mädchen verlangt wird, dass sie sich unauffällig freundlich verhalten sollen.
Eine Frage der Erziehung auch oft.
Ja, genau.
Da wären wir ja auch schon bei den Eltern von Yasemin. Die werden als abwesend beschrieben. Wenn sie da sind, erscheinen sie Yasemin wie Wachsfiguren, so beschreiben sie es. Und schon in ihrer Zeugung ist so ein Willensbruch eingeschrieben. Ihre Mutter erzählt ihr auch ganz beiläufig, ein bisschen als wäre es eine Anekdote. Ja, also ich war betrunken, ich erinnere mich an nichts. Ich glaube, ich wollte erst gar nicht. Wieso steckt gerade in dieser Beiläufigkeit des Erzählten so viel Grausamkeit? So habe ich es jedenfalls empfunden.
Ja, genau. Also diese Anekdote ihrer Zeugung erzählen die Eltern ja irgendwie fast schon wie so eine Party-Anekdote, wie so einen lustigen Gag. Mhm. Und bei Yasemin kommt natürlich trotzdem an, dass es irgendwie nicht ganz in Ordnung sein kann. Und daher rührt dann auch ihre Persönlichkeitsstruktur letztendlich, weil sie das Gefühl hat, dass die Eltern jetzt noch zusammen sind und sich halt aber eigentlich gar nichts zu sagen haben und irgendwie so abwesend da nebeneinander sitzen, ist zum Teil auch ihre Schuld, weil die Eltern eigentlich wegen ihr zusammenbleiben. Mhm. Und ja, gleichzeitig ist eben genau diese Beiläufigkeit das, was ich halt zeigen wollte, dass es irgendwie eigentlich eine Regelverletzung ist, die aber nicht unbedingt so wahrgenommen wird von der Mutter oder von den Eltern.
Mhm. Wir lernen Yasemin als Teenagerin kennen und bekommen die Verletzung mit, die sie als Teenagerin erleidet. Und dann begegnen wir ihr nochmal, da ist sie Mitte 30. Warum haben Sie sich für diese beiden Lebensphasen entschieden in der Darstellung?
Ja, ich wollte eigentlich Yasemin anfangs auch älter haben, weil ich diese beiden Zustände der Pubertät und der Wechseljahre darstellen wollte. Beides als Transformationsmomente im Leben. Und dann habe ich aber wieder mal meine ganzen popkulturellen Referenzen reingeschrieben und dann hat es von den Jahreszahlen her nicht gepasst, sodass Yasemin dann Mitte 30 wurde und eben verfrüht in die Wechseljahre kam. Aber es ging mir vor allem um diese beiden Lebensphasen, in denen man sich verändert und in denen Neuanfänge stattfinden.
Was heißt popkulturelle Referenzen reingeschrieben?
Also der James-Bond-Film kommt vor, Die Another Day, und dann auch die Single Crazy in Love von Beyoncé. Das waren sehr jahreszahlverknüpfte Dinge.
Mhm. In beiden Lebensphasen gibt es einen Jungen, später einen Mann, Vito, im Leben von Yasemin, denn die Jugendliebe, die flammt 20 Jahre später nochmal auf, entwickelt sich zu einer Beziehung, in der sich Yasemin als Frau wirklich den Wünschen von Vito unterwirft, alles einfach geschehen lässt. Wollten Sie anhand dieser Figur des Vito, der als Kind schon fuchsteufelswild wird und als Jugendlicher es schön findet, dass Yasemin sich vor ihm fürchtet und auch als Mann nicht mit Kränkungen umgehen kann, wollten Sie diesen Vito ganz exemplarisch nehmen, um zu zeigen, wie toxische Männlichkeit sich auch entwickeln kann?
Also so würde ich es eigentlich nicht sagen. Ich habe eigentlich eher versucht, Vito als einen undurchsichtigen Charakter zu schreiben, bei dem man gerade nicht von Anfang an irgendwie hätte sehen können, was er am Ende seines Lebens tut. Also bei dem man nicht von Anfang an sagt, ja, das ist ja, liegt ja klar auf der Hand, das wird mal so und so einer. Sondern er trifft halt diese Entscheidung, das zu tun. Und er ist insofern, also sehe ich ihn gar nicht wirklich exemplarisch, sondern als eine konkrete Figur. Aber gleichzeitig ist mir jetzt im Nachhinein, nachdem ich jetzt öfters den Text auch vorgestellt habe und mit Leuten gesprochen habe, auch klar geworden, dass er irgendwie doch exemplarisch ist, weil viele Leute zu mir kamen und meinten, sie kennen diesen Vito, sie haben den auch schon mal getroffen also in ihrem eigenen Leben. Also vielleicht ist er dann doch exemplarisch, obwohl ich das gar nicht so machen wollte.
So passiert das manchmal, wenn die Bücher dann in die Hände der Leserinnen und Leser kommen.
Ja, genau.
Radio 1, Favorit Buch.
Das ist in dieser Woche Ich stelle mich schlafend, der zweite Roman von Denise Ode nach ihrem Erfolg mit Streulicht. Es geht im Roman immer wieder um ein Gefühl der Ohnmacht. Das steckt schon im Titel, Ich stelle mich schlafend. Es gibt im Roman eine ganz konkrete Szene. Die Nachbarin Lydia, die wird sowas wie eine Ersatzmutter für Yasemin, nimmt sich ihrer an. Aber als Yasemin in der Nacht ihres 14. Geburtstags bei Lydia im Bett übernachtet, lässt diese es zu, dass sich ihr Freund zu ihnen legt und die beiden Sex neben dem vermeintlich schlafenden Kind haben. Aber Yasemin stellt sich schlafend, während sie, wie Denise Ode es formuliert, den Gefallen spürte, den Lydia ihrem Freund tat. Denise Ode, warum haben Sie sich für diesen Titel entschieden, für dieses Ich stelle mich schlafend?
Also ich hatte verschiedene Ideen für den Titel, ursprünglich auch einen ganz anderen Arbeitstitel, und habe dann aber gemerkt, dass es in dem Text eben genau um diese Ohnmachtserfahrung geht, die Yasemin und auch die anderen Frauenfiguren durchmachen und die für mich irgendwie zentral sind. Die Ohnmachtserfahrung, die tatsächlich, bei denen man tatsächlich ohnmächtig ist, aber auch eben diejenigen, in denen man sich nur fühlt, als wäre man ohnmächtig. Und im Text dreht sich es eben auch darum, wie man dann diese Situationen, wie man in diesen Situationen zur Macht wiederkommt über sich selbst und zu einer Befreiung. Und deswegen war dieser Halbsatz, ich stelle mich schlafend, dafür eigentlich ein Ausdruck.
Im Buch taucht auch die Figur der Hexe auf, denn als Jugendliche ist Yasemin fasziniert von der Figur der Hexe. Sie ist abergläubisch und belegt auch diesen Nachbarsjungen Vito mit einem Liebeszauber, der tatsächlich kommt sie mit ihm zusammen, ob nun bedingt durch diesen Liebeszauber oder nicht. Aber sie bricht die Beziehung wieder ab, nachdem bei ihr eine Wirbelsäulenverkrümmung diagnostiziert wird. Das Kind ist schief, sagt Yasemins Mutter an einer Stelle im Buch. Was steckt für sie drin in diesem Bild der verkrümmten Wirbelsäule, der gebeugten Frau, das im Roman ja immer wieder auftaucht?
Ja, ich fand das einfach ein sehr starkes Bild, weil es ja darum geht, dass Yasemins Willen gebrochen wird, oder nicht nur ihrer, sondern auch der anderen Figuren, und es dabei ja wie um eine Art gebrochenes Rückgrat auch geht. Und deswegen war das für mich ein sehr interessantes Motiv zu verwenden, genau dafür, aber auch dieses Korsett, in dem Yasemin dann steckt, das ja schon eigentlich fast ein plakatives Bild letztendlich ist, in einem starren Korsett zu stecken, war für mich auch irgendwie ein Symbol für diese zwanghaften Gedanken, in denen sie eigentlich feststeckt, und diese Glaubenssätze und diese merkwürdigen Handlungen, die sie eben vollzieht, anstatt sich zu befreien. Und deswegen habe ich diese beiden Sachen gewählt.
Denise Ode, in der Besprechung Ihres Romanes in der Taz heißt es, ein Drama, das ich ließ wie die Vorgeschichte einer Zeitungsmeldung über einen Femizid. Ist das eine gelungene Einordnung?
Finde ich schon, glaube ich. Also, weil es mir ja genau darum ging, die sehr komplexe Erfahrung zu zeigen, die hinter so einem manchmal auch reißerischen Zeitungsartikel steckt. Mhm. Und diese mediale Aufnahme solcher Ereignisse habe ich ja dann auch im Text selber beschrieben.
Ich stelle mich schlafend ist kein Roman, in dem es nur böse Männer gibt, wie man vielleicht denken könnte. Es gibt im Roman auch ein Gegenmodell zu Vito, Hermann, ein Freund, mit dem Yasemin vor der Beziehung mit Vito zusammenlebt, der ganz anders ist, der ihre Wünsche erfüllen will. Wir erfahren, wie harmonisch diese Beziehung ist, dass die beiden miteinander verbunden sind. Aber es heißt auch an einer Stelle über Yasemin, es gab für sie kein eigenes Verlangen, nur den Wunsch, jemand anderen zu trösten, damit er nicht sauer auf sie wäre. Ist es einfach so, verlernen Frauen wie Yasemin irgendwann schlicht zu unterscheiden, was sie wollen und was der andere will?
Also Yasemin verlernt das, glaube ich, auf jeden Fall. Aber ich würde nicht sagen, dass das alle Frauen betrifft. Und vor allem Hermann als Figur, bei dem stößt sie ja mit diesem Wunsch, ihn irgendwie zufriedenzustellen, auch auf so eine Art Widerstand, weil er ja eigentlich so darüber ganz perplex ist und sagt, das musst du nicht machen. Und irgendwie so ganz locker so ihr den Druck rausnimmt aus ihrem Versuch, sich anzustrengen, damit er sie liebt.
Es ist für sie praktisch die totale Überforderung, dass ein Mann auf einmal nicht von ihr erwartet, dass sie seine Wünsche erfüllt.
Ja, genau. Ja.
Wenn ich als männlicher Leser jetzt mal die Stimme erheben darf, ich habe beim Lesen eine zunehmende Wut empfunden. In dem Sinne, wie kann man sich so behandeln lassen? Wie kann man sowas mit sich machen lassen? Warum wehrt Yasemin sich nicht? Warum stellt sie sich schlafend? Ist diese aufsteigende Wut womöglich das Gefühl, das Sie in Ihren Leserinnen und Lesern aufsteigen lassen wollten?
Ja, zum Teil. Also gut, dass Sie wütend geworden sind. Und gleichzeitig aber auch diese Frage, warum lässt sie es mit sich machen? Die finde ich halt irgendwie... Also die kommt ja oft auf, auch in realen Situationen, die wir so mitbekommen.
Ja.
Und die finde ich irgendwie die falsche Frage, weil eigentlich ist es ja die Frage, wieso macht Vito das?
Mhm.
Und gleichzeitig finde ich es auch interessant, dass Yasemins Wehrhaftigkeit anscheinend auch von vielen LeserInnen nicht gesehen wird, weil sie wehrt sich ja tatsächlich schon. Also sie ist ja dann später nicht mit Vito sehr lange zusammen, mhm, sondern realisiert ziemlich schnell, dass das ein Fehler war und verlässt ihn dann auch wieder. Also deswegen würde ich sie gar nicht als so willenlos eigentlich beschreiben.
Wenn Sie diesen Roman selbst lesen wollen, Denise Ode, Ich stelle mich schlafend, ist im Surkamp Verlag erschienen. 248 Seiten kosten 25 Euro.
Und wenn Sie Denise Ode aus dem Roman lesen hören und mit ihr sprechen wollen, dazu gibt es zweimal Gelegenheit. Am 23. Mai in der Buchhandlung She Said in Kreuzberg und am 16. Juni in der Buchhandlung Knesebeck 11 in der Knesebeckstraße in Berlin-Charlottenburg. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch und Ihren sehr erhellenden Roman Dennis Ode.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss, machen Sie es gut.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Wenn wir Autorinnen und Autoren begegnen, dann fragen wir sie gerne nach Büchern, die bei ihnen eine bleibende Wirkung hinterlassen haben. Und so haben wir das auch bei Elias Hirschel gemacht, dessen aberwitziger Internetroman Content unser Favorit in der vergangenen Woche war.
Und Elias Hirschel nannte uns nach kurzem Zögern einen Autor, der als einer der Writers Writer schlechthin gelten kann. Also ein Schreibender, der gerade auch von anderen Schreibenden geschätzt und durchaus auch gefürchtet wird. Und Elias Hirschels Ausführungen zu seinem Wirkungstreffer erklären, warum das so ist.
Ja, da gab es so phasenweise immer verschiedene Bücher, aber ein Buch oder das Buch, das mich jetzt gerade am meisten beschäftigt beim Nachdenken, weil ich auch über was Ähnliches schreibe, ist Fiktionen von Jorge Luis Borges. Das ist, glaube ich, der erste Sammelband mit Kurzgeschichten von ihm gewesen, der veröffentlicht worden ist. Und das Jorge Luis Borges hat, glaube ich, Zeit seines Lebens fast nur Kurzgeschichten und Essays geschrieben. Die meisten davon sind, glaube ich, so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erschienen. Kurzgeschichten, die philosophische Gedankenexperimente eigentlich sind, die total verdichtet riesige Welten abbilden, wo man das Gefühl hat, er hat eigentlich für einen ganzen Roman recherchiert, aber packt das irgendwie in 10, 20 Seiten. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie denke, ich habe eine originale Idee gehabt, schlage ich dieses Buch auf und stelle fest, dass er das vor 100 Jahren schon mal geschrieben hat. Ja, also das holt mich immer wieder ein.
Nicht umsonst verzichtet Elias Hirschel darauf, irgendeine Geschichte von Jorge Luis Borges nachzuerzählen, denn das ist kaum möglich, so originell vertrackt und einzigartig sind die. Also er empfiehlt Jorge Luis Borges Fiktionen, Die Geschichten wurden übersetzt von Karl August Horst, Wolfgang Luchting und Gisbert Haafs, sind als Taschenbuch im Fischer Verlag erschienen. 196 Seiten, kosten 11 Euro.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Jede Woche machen wir uns an dieser Stelle auf die Suche nach einem ganz besonderen Buch, das genau im richtigen Moment zum richtigen Menschen kommt. Unsere Buchbehandler und Behandlerinnen, die arbeiten in den unabhängigen Buchläden in Berlin und Brandenburg und versuchen genau dieses Buch zu finden. Und wenn auch Sie mal in den Genuss einer Radio 1 Buchbehandlung kommen wollen, einfach anmelden auf radio1.de, dann melden wir uns mit einem Termin bei Ihnen. Und heute bekommt Radio 1 Hörerin Alexandra von uns diese maßgeschneiderte Buchbehandlung. Hallo! Alexandra.
Hallo.
Sie haben uns geschrieben, dass Sie eine ausgeprägte Allergie gegen Liebesromane, alles von Rosamunde Pilcher und Inga Lindström, haben. Was vertragen Sie denn gut für Literatur?
Also besonders gut vertrage ich Krimis, durch die Bank weg, Sebastian Fitzek, Vincent Leach, aber gerne auch amerikanische Autoren oder auch schöne blutige Thriller von Karen Slaughter und Co.
Sie schreiben, dass Sie beim Lesen seit Ihrer Kindheit Gefallen am Gruseln gefunden haben. Warum eigentlich?
Ja, mich fasziniert einfach diese ausgedachte Gänsehaut, die man dann bekommt von den Geschichten. Und bin dann immer froh, dass der Grusel, der da passiert, ja bloß ausgedacht ist und nicht echt.
Sie haben noch ein anderes Buch, das nicht ganz in dieses Schema passt, angegeben, nämlich Chill mal, Frau Freitag von Frau Freitag, ein Buch aus dem Alltag einer unerschrockenen Lehrerin. Da stellen wir gleich die investigative Nachfrage: Sind Sie selbst Lehrerin?
Nein.
Haben einfach viel für Humor übrig.
Genau.
Sagen Sie bitte, was muss ein Buch noch mitbringen, dass es Sie begeistert und zu Ihnen passt, Alexandra?
Also es sollte auf jeden Fall eine spannende Story haben und es darf auch gerne sehr viel Mord und Totschlag drin vorkommen.
Na, wir haben einen Experten für gänsehautproduzierende Bücher, würde ich mal sagen. Ihr Buchbehandler ist heute Christian Koch von der Hemmet-Krimi-Buchhandlung in der Friesenstraße in Berlin-Kreuzberg. Hallo Christian.
Ich grüße euch, hallo.
Du hast mitgehört, was Alexandra vor Vorlieben hat. Hast du noch Fragen an sie?
Ich muss gestehen, ich konnte leider nur eure Fragen hören, nicht ihre Antworten.
Ah, okay. Na, dann musst du jetzt mal losschießen hier. Wir müssen es zusammenfassen. Also, sie gruselt sich wahnsinnig gerne viel Mord und Totschlag, gerne viel Gänsehaut beim Lesen und sie möchte was Neues entdecken. So, reicht das?
Das sollte reichen. Ich schlage mal meinen Tipp vor. Das ist die schwedische Autorin Marie Hermansson mit einem eigenständigen Roman namens Himmelstal. Und der beginnt damit, dass man Daniel begleitet, der nach Himmelstal fährt. Das ist ein Sanatorium für vermögende Leute, die so Burnout, ähnliche Symptome haben. Und er will da seinen Zwillingsbruder Max besuchen. Das tut er auch. Ja, und ich erzähle nur den Anfang. Nach sehr harmonischem Besuch tauschen die nach 2 Tagen ihre Identitäten. Und was dann beginnt, ist das für mich spannendste Kammerspiel, was ich je in knapp 25 Jahren Hemmet gelesen habe.
Die tauschen die Identitäten.
Genau. Mhm. Also Daniel besucht seinen dort sitzenden Bruder oder residierenden Bruder Max. Und Max bittet ihn, hey, die Ärzte lassen mich nicht raus. Ich habe die gefragt, ich muss aber eine kleine Sache machen, die kann nur ich persönlich machen. Wollen wir nicht für 2 Tage, ich komme dann wieder, die Identität tauschen.
Hui.
Und Daniel lässt sich drauf ein und was dann beginnt, ist, ja, Spannung pur.
Man ahnt, kleine Sache.
Ja. Dazu schweige ich diplomatisch.
Alexandra, könnte das für Sie was sein, so ein spannendes Buch, was Christian Koch da gerade vorgeschlagen hat? Himmelstal von Marie Hermansson.
Das hört sich auf jeden Fall schön gruselig an.
Finde ich auch. Also ich habe bei Kleine Sache habe ich auch eine Gänsehaut gekriegt. Aber Christian, noch eine Sache. Das ist nun wirklich ein sehr, sehr großes Lob, wenn du sagst, das ist eines der besten Bücher, die du in 25 Jahren gelesen hast. Noch eine, weil du gesagt hattest, das sei ein eigenständiges Buch. Wenn du das noch kurz erläuterst.
Genau, mit eigenständig meine ich, es ist kein Teil einer Serie. Und Marie Hermansson hat durchaus 3, eher 4 Spannungsromane geschrieben, hat auch 10 ganz andere Belletristik-Sachen geschrieben. Meiner Meinung nach hat sie, obwohl sie bei Suhrkamp verlegt wird, hier in Deutschland nie so den Durchbruch gehabt. Und allerletzte von mir, ich zähle es persönlich nicht zu meinen besten Leseerfahrungen, aber in puncto Spannung, wenn mich jemand fragt, was hast du in den letzten 25 Jahren gelesen, was dir nie wieder aus dem Kopf in Richtung Spannung geht, dann ist es das. Und es ist natürlich auch eines der besten.
Oh, Alexandra, das kommt aber, ich würde sagen, mit einer rosa Empfehlungsschleife zu Ihnen.
Vielen Dank.
Dann geben wir noch mal die genauen Daten. Marie Hermansson, das Buch ist als Taschenbuch im Insel Verlag erschienen, wurde aus dem Schwedischen übersetzt von Regine Elsässer und ist für schlanke 12 € zu haben. Vielen Dank für die Empfehlung an Christian Koch. Viel Spaß beim Lesen. Liebe Alexandra, und Sie haben gehört, wenn Ihnen dieses Buch von Marie Hermansson gefällt, dann gibt es auch noch viel Nachschub.
Ja, Thomas, du hast du übermorgen Zeit, mal Identitäten zu tauschen? Ich hätte da eine kleine Sache.
Ja, aber ich habe schon dem Christian versprochen,
verdammt, dir zu tun. Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben. Schönen Sonntag noch.
Tschüss. Tschüss. Danke.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie dringend eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de. Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Die Weißen erwarten, dass wir auf eine bestimmte Weise klingen. Und es kann nur nützlich sein, sie nicht zu enttäuschen. Wenn sie sich unterlegen fühlen, haben wir darunter nur zu leiden. Dieser Gedankengang stammt von einer berühmten Romanfigur, dem Sklaven Jim, der zusammen mit Huckleberry Finn versucht, aus den Südstaaten in die amerikanischen Territorien zu gelangen, in denen die Sklaverei bereits verboten ist.
Aber dieser Satz, der findet sich nicht in Mark Twains Original. Da spricht der Sklave Jim einfältig, beinahe kindisch, wie es eben dem Klischee des ungebildeten Sklaven entspricht. Es kommt vor, dieser Satz, in Percival Everetts Version des Stoffes. Die ist gerade in diesen Tagen unter dem Titel James erschienen und unsere lesende Autorin Annette Kröschner hat James für uns gelesen. Hallo Annette.
Hallo.
Wir haben es ja gerade gehört, anders als bei Mark Twain ist Jim kein ungebildeter Sklave, sondern ein Mann, der die Machtmechanismen durchschaut hat und sie anwendet. Was hat Percival Everett noch verändert an der Vorlage von Mark Twain, dessen Huckleberry Finn ja einer der einflussreichsten Romane der amerikanischen Literatur überhaupt ist?
Naja, vielleicht zur Erklärung für die, die das nicht mehr kennen. Also ich bin ja mit Mark Twain aufgewachsen, du wahrscheinlich auch mit den Verfilmungen. Klar. Es gibt ja diese zwei berühmten Romane, Tom Sawyers Abenteuer von 1876 und Huckleberry Finns Abenteuer von 1884. Und beide spielen in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Missouri am Mississippi und erzählen so literarische Versatzstücke eigentlich aus der Kindheit von Mark Twain. Mhm. Und es gibt da sein alter Ego, Tom Sawyer, und dann den unwissenden, ungewaschenen und unzureichend ernährten Freund Huckleberry Finn, den Sohn eines Säufers. Und in Huckleberry Finn herrscht in Missouri, anders als in nördlichen Nachbarstaaten, noch die Sklaverei. Und Huck Finn flieht mit dem entlaufenen Sklaven Jim mit dem Floß über den Mississippi und erlebt dort zahlreiche Abenteuer. Ja, okay. Und im Wesentlichen ist das auch Percy Everetts Ansatz. Aber er erzählt die Geschichte, und das ist wirklich einfach und genial, aus der Perspektive von Jim. Der hat seinen Sklavennamen abgelegt und möchte James genannt werden. Und dadurch verändert sich natürlich die ganze Geschichte, denn es spricht kein halbwüchsiger weißer Junge mehr, sondern ein schwarzer Sklave, der auch noch dazu heimlich lesen und schreiben gelernt hat. Und in der Bibliothek von dem Richter Thatcher, der ja auch bei Mark Twain schon vorkommt, die einschlägige Literatur der Aufklärung über Sklaverei, Abhängigkeit und Freiheit gelesen hat, also John Locke, Rousseau, Voltaire, und die tauchen dann in seinen Träumen wieder auf. Und er dekonstruiert eigentlich diesen amerikanischen Traum von Glück, den ja auch Mark Twains Bücher genährt haben. Und dadurch, dass er Huck verliert, erzählt James oder Jim eben seine Geschichte, und das ist eben Everett's Chance, die Geschichte wirklich völlig anders zu erzählen als Mark Twain, nämlich andersherum. Ne? Also das spielt dann auch nicht mehr in St. Petersburg, diesen fiktiven Ort, sondern der ist dann der richtige Ort genannt Hannibal, glaube ich, wird es so ausgesprochen.
Ja.
Und er hat dann eben Erlebnisse, die er bei Mark Twain nicht hat. Er wird beispielsweise von einer Gruppe von weißen Minstrel-Sängern gekauft und so geschminkt, dass er beim Auftritt als Weißer durchgeht, der sich als Schwarzer verkleidet. Also man sieht diese verschiedenen Perspektiven, die das hat. Und es ist auch viel politischer, es spielt zu Beginn des Bürgerkriegs. Und anders als bei Huckleberry Finn, wo sich am Ende so die Probleme in Wohlgefallen auflösen, eigentlich ist er schon frei und so und kann jetzt glücklich mit seiner Familie sein, löst Everett das anders, auch wenn mich das Ende nicht so literarisch so nicht so überzeugt. Aber
jetzt
das ist eigentlich so der einzige Kritikpunkt, den ich habe.
Okay, immerhin einer. Aber du hast jetzt viel schon aus deiner Kindheitslektüre geschöpft, hast gesagt, dass du auch damit aufgewachsen bist mit Huckleberry Finn. Muss man das denn wirklich gelesen haben, das Original von Mark Twain, um Percival Everetts Version überhaupt verstehen zu können? Oder reicht so eine grobe Idee der Handlung zu haben?
Eigentlich funktioniert der Roman auch völlig ohne Kenntnis von Huckleberry Finns Abenteuern. Sonst wäre es auch kein guter Roman, muss man auch sagen. Also das würde dann, glaube ich, nicht ausreichen. Man braucht weder Tom Sawyer noch Huckleberry Finn gelesen zu haben. Aber wenn man beide kennt, wird der Reiz des Romans viel, viel größer. Denn dann versteht man diesen doppelten Boden, den er einbaut. Und das ist schon wirklich sehr lustig, wenn Everett James über proleptische oder dramatische Ironie nachdenken lässt. Ja, also es heißt dann auch wirklich so proleptische und dramatische Ironie, während alle einschließlich Huck glauben, er könne nicht um die Ecke denken und beherrsche nur die Sklavensprache. Ja.
Naja, damit hast du die nächste Frage, die ich dir stellen wollte, eigentlich schon beantwortet. Mark Twain ist ja bekannt für seinen äußerst humorvollen, witzigen Stil. Wie würdest du den Stil von Percival Everett beschreiben?
Ja, in Huckleberry Finns Abenteuer erzählt ja ein Junge aus schwierigen Verhältnissen, der zivilisiert werden soll, wie es so an einer Stelle heißt, der kaum zur Schule gegangen ist und der so die extremste Form von so einem südwestlichen Hinterwäldler-Dialekt spricht, wie es auch Mark Twain am Anfang des Romans beschreibt. Ne? Und das lebt halt durch diesen naiven Witz eines jugendlichen Erzählers, während James reflektiert ist und den Sklaven spielt, da ist Ironie sein Stilmittel. Aber dieses Verstellen ist eben auch anstrengend. Man darf da keine Fehler machen. Also die Familie von James bekommt dann ein ungenießbares Brot von Miss Watson und James fragt seine Tochter, ich zitiere jetzt mal, aber was sagst du ihr morgen, wenn sie dich fragt, ob es dir geschmeckt hat, fragte ich. Lissy räusperte sich. Miss Watson, das ist ja mal ein Cornbread, wie ich es noch nie in meinem Leben gegessen habe. Probier es mit, wo ich, sagte ich. Das wäre die korrekte falsche Grammatik. Das ist ja mal ein Cornbread, wo ich noch nie in meinem Leben gegessen habe, sagte sie. Sehr gut, sagte ich. Also da muss man auch nochmal auf die Übersetzung eingehen. Das ist, ich meine, wir lesen es ja jetzt nicht auf Amerikanisch, sondern wir lesen eben die deutsche Übersetzung von Nikolaus Stingel. Und der beschreibt am Ende auch dieses Dilemma des Übersetzens, also dieser Sprache, die natürlich Gefahr läuft, wenn sie übersetzt wird, in so ein einfältiges Idiom, so wie Weiße das Schwarze in den Mund gelegt haben, das zu reproduzieren. Und seine Lösung ist dann so ein artifizieller Dialekt, den es eigentlich nicht wirklich gibt. Und was man eben auch wirklich sagen muss, was auch wichtig ist, es ist kein Jugendroman. Es ist ja so, also früher war es immer so, Mark Twain wurde Jungen gegeben, die mal lesen sollten. Ne? So ja. Romane für Jungen, na, dann geben wir ihnen nochmal Huckleberry Finn zu lesen. Das ist jetzt, muss man sagen, kein Roman für Kinder, weil es ist doch satirisch und ironisch und es gibt auch es ist auch viel brutaler, was Darstellung von Gewalt oder von Mord angeht und James wehrt sich auch mit Gewalt, auch mit Mord.
Mhm. Mit etwas gewalttätigerer Literatur, auch mit Satire und Ironie, hat Percival Everett ja auch seinen letzten Roman, Die Bäume, den wir auch vorgestellt haben, ja präsentiert. Das war ja auch so, da ging es auch um Rassismus und wie hier findet da so eine humorvolle, ironische Darstellung des Rassismus statt. Was bringt denn Humor oder Ironie in diesem Zusammenhang?
Also man muss sagen, Everett verurteilt Mark Twain nicht dafür, dass er ein Kind seiner Zeit war, der als Weißer vom Rassismus beeinflusst war, aber ihn dann eben durch den Mund eines 13-jährigen Jungen auch in Frage stellt. Sondern er sieht sich eher als jemand, der weiterblicken kann, auch deswegen, weil er dank Mark Twain eben auf dessen Schultern stehen kann. Ja? Also hier ist ein schwarzer Autor, dessen Humor und Ironie aber eben auch hart erarbeitet ist. Denn es geht ja auch ganz schnell, dass Ironie wieder in Entsetzen umschlägt, also wenn Rassisten die Macht übernehmen. Und indem Everett die Vergangenheit beschreibt, spricht er eigentlich zwischen den Zeilen auch über die Gegenwart. Ja? Also zum Beispiel, dass sich Schwarze verstellen müssen vor Polizisten, um nicht erschossen zu werden. Und die Antwort, die er hat, ist eigentlich das, was wir als Schriftsteller natürlich immer wollen. Das ist die Freiheit der Literatur. Ja? Und die ist eben auch seine.
Zum Schluss, Annette, wie immer bitte ein Kurzurteil für den Buchaufkleber.
Der Mississippi hat viele Farben und seit jeher gefährliche Strömungen.
Annette Kröschner sagt das über Percival Everetts Roman James, der ins Deutsche übersetzt wurde von Nicolas Stingel, ist im Hansa Verlag erschienen. 329 Seiten kosten 26 Euro.
Und Annette Kröschner hat zusammen mit Peggy Mädler und Wenke Seemann zuletzt auch sehr freigebig Gebrauch gemacht von der Freiheit der Literatur. In ihrem Buch Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Und weißt du was? Lieber Nett, ich habe gerade nachgeguckt, bei einem Internetbuchhändler findet sich dieses Buch, euer Buch, auf Platz 1 in der Rubrik Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Die Frage, ist das jetzt Ironie?
Tja. Ja, aber auch auf Platz 1 zum Thema Mauer. Herzlichen Glückwunsch zur doppelten Platz 1-Nominierung. Vielen Dank für die Empfehlung. Bis bald.
Tschüss.
Bis bald,
tschüss.
Danke.
Radio 1, reine Poesie, der Gedichtband des Monats.
Unser Gedichtband des Monats April kommt von der am 22. Januar verstorbenen Dichterin Elke Erb. Das ist hier der Fall, heißt der Band, der schon 2020 erschienen ist und einen Querschnitt aus 5 Jahrzehnten und dem gesamten Werk der Büchner-Preisträgerin bietet. Herausgegeben haben den Band Monika Rink und Steffen Popp.
Wir hören gleich das Gedicht Stock, Stocken, Verstockt, in der es um eine Kommunikation zwischen Menschen geht, die noch gar nicht erfunden ist, wie uns Steffen Popp erklärt hat.
Eine Kommunikation, die nicht mit sprachlichen Versatzstücken arbeitet und an der Oberfläche bleibt, einer solchen pragmatischen Kommunikation, wie wir sie alle aus unserem Alltag kennen, sondern eine Kommunikation, die direkt zum Kern des Gegenüber vordringt, zu dem lebendigen Wesen und der inneren Welt eines Menschen, die ja das eigentlich Wichtige ist, aber die im Alltag ja immer wieder aus den Augen verloren wird. Jeder kennt solche Formen von Kommunikation. Das sind Gespräche, bei denen man so den Eindruck hat, boah, jetzt geht's echt ab. Jetzt geht's ans Eingemachte und ich gehe hier mit Herzschmerzen raus. Sowas könnte man nicht lange durchhalten mit vielen Menschen. Umso einprägsamer sind ja solche Gespräche, wenn sie stattfinden, die ja nie nur was mit Sprache zu tun haben, aber eben auch sehr mit Sprache dann doch wieder. Für Lyrik ist es eigentlich eine niederschmetternde Nachricht, dass so eine Kommunikation noch gar nicht erfunden ist, weil gerade Gedichte ja Schauplätze oder auch so eine Art Sandboxes für das Training einer solchen Gesprächskultur oder eines solchen Kontaktes mit Sprache sein könnten. Hier sollten eigentlich solche Sachen eingeübt und vorgespurt werden, die wir in der Praxis selten erleben und für die wir aber meistens auch gar nicht vorbereitet sind so richtig. Elke Erb öffnet so einen möglichen Weg dahin. Also erstmal konstatiert sie, dass es ihr fehlt und dann untersucht sie, wie sie eigentlich mit Menschen kommuniziert, wie Menschen ihr gegenüber wahrgenommen werden von ihr, wo sie mit Sprache rankommt und wo nicht. Der Text Stock, Stocken, Verstockt versucht das und beschreibt ganz am Ende auch, dass es vielleicht gerade in der Aufgabe von Poesie ist, solche Intensitäten einzusammeln oder einzuheimsen, wie Elke Erb schreibt. Intensitäten dieser Art finden sich in ihrer Lyrik eigentlich überall, hier nun nochmal ganz besonders gebündelt und selbst Thema. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie, meine ich, eine der wichtigsten Lyrikerinnen der deutschen Sprache ist.
Das sagt Steffen Popp, Mr. Herausgeber unseres Gedichtbands des Monats. Das ist hier der Fall. Wir hören jetzt rein in dieses intensive Gedicht Stock, Stocken, Verstockt, das auf Lyriklein von Elke Erb selbst eingesprochen ist und das wir mit freundlicher Genehmigung des Hauses für Poesie und der Akademie der Künste nutzen dürfen.
Stock, Stocken, Verstockt. Einer oder andererseits scheint die Kommunikation noch nicht erfunden, wie mir nämlich danach ist, aus einer Anwandlung heraus mit einer gewissen Sehnsucht, mich in weiterführenden Adern fließend zu erquicken, so noch nicht erfunden. Ich wende mich jemandem zu, der geradeaus vor sich hinschaut oder mich anblickt dann. So sehe ich den anderen Menschen für sich einer Tanne gleich, ihn, den Stamm einer Tanne gleich, die Rindenschuppen, Lider, die Lippen, Rindenschuppen. Und ein wenig wippen die Zweigtatzen rechts und links, als gehöre es sich nicht, dass geredet wird. Es wäre ein Stock, Grundstock, von unten bis oben, stumm, still, wortlos, verharre wie unberührt. Aber der könne doch nicht individuell heißen, obgleich ohne ihn kein Individuum wäre. Und dieses sonderlich merkmallose Nicht, das Vereinzelnde oder doch mir im Augenblick gewiesene, der Vorbehalt stockt, während aber der gesamte Befund allgemein kollektiver Natur, ja konstruktiver Natur ist und bis vor das Nichts Natur, Chemie, Physik, bis zur Bewusstlosigkeit. Die wandelnde, die redende Tanne oder Zypresse, ein im Orient gültig gewesenes Bild für das schöne, stolze und edle in Menschengestalt, eine Gleichniswortmünze preisender Rede. Aber im Morgenritt reitender Morgen anhalten vor dem Tannenstamm die gesamte, gesammelte, nicht zu zügelnde Wildheit, Entflammbarkeit des Begehrens einzuheimsen, was sie, Tanne, verbirgt unter den Schuppenliedern.
Elke Erb mit ihrem Gedicht Stock, Stocken vor Stock, zu finden in unserem Gedichtband des Monats. Das ist hier der Fall, heißt er, herausgegeben von Monika Rink und Steffen Popp. Erschienen im Surkamp Verlag, 210 Seiten, kosten 20 Euro.
Wenn Sie abwechslungsreiche und auch gut erzählte Geschichten mögen, haben Sie wahrscheinlich in den letzten Wochen immer im Anschluss an die Literaturagenten die Serie Musik ist eine Waffe gehört, die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Die gibt es auch heute nach den Nachrichten wieder. Folge 6 über die Wahrnehmung von Tonsteine Scherben in Ostdeutschland. Die Folge eignet sich auch sehr gut als Quereinstieg in die Reihe, die es als kompletten Podcast in der ARD Audiothek zu hören gibt.
Das heißt, jetzt können Sie sie durchbingen. Bei uns ist jetzt unser Kollege Philipp Meinold. Er ist Autor des Podcasts und er hat uns einen großen Bücherstapel mitgebracht. Alles Tonsteine Scherben Bücher für all diejenigen, die noch tiefer eintauchen wollen in die Bandgeschichte.
Hallo Philipp.
Hallo ihr beiden.
Dann arbeiten wir uns doch jetzt mal von oben durch den Stapel. Was hast du uns da mitgebracht?
Ja, beginnen wir vielleicht mal mit dem Standardwerk über die Geschichte von Tonsteine Scherben. Keine Macht für niemand aus dem Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Ja. Geschrieben von Scherbenbassist Kai Sichtermann zusammen mit Jens Jola und Christian Stahl. Das ist sicherlich die ausführlichste Darstellung der Bandgeschichte.
Ganz schön dick,
ja, gut, oder ungefähr 450 Seiten. Ja. Sehr umfassend, anekdotenreich, dabei kurzweilig geschrieben, mit einem Anhang sämtlicher Scherbensongs, sämtlicher Konzerte von 1970 bis 85. Also das ist sozusagen das Muss für alle, die die Bandgeschichte in Schriftform wollen. Mit einem kleinen Nachteil im Vergleich zum Podcast, würde ich sagen, nämlich dem, dass man Musik nicht lesen kann. Ergänzend dazu vielleicht dieser Sammelband, vielleicht auch als Form von Gegengift, Scherben aus dem Ventilverlag, herausgegeben von Wolfgang Seidel, dem allerersten Schlagzeuger der Scherben. Gegengift, weil er so ein bisschen am Mythos Scherben kratzt und kratzen will, sich gegen die Legendenbildung und eine Verklärung der Band wendet. In meinem Podcast sagt Herausgeber Seidel zum Beispiel diesen Satz.
Die Geschichte der Scherben ist voll von Widersprüchen. Sie wollten die Stimme der Machtlosen sein. Jetzt sind sie die Stimme der Macht. Spätestens mit Claudia Roth als Kulturstaatsministerin.
Ja, kleine Randnotiz dazu. In dem Podcast erzählt der allererste Produzent der Scherben, wie er die vier langhaarigen jungen Männer damals im August 1970 wahrgenommen hat. Und da sagt er über Wolfgang Seidel den schönen Satz, ja, der Schlagzeuger neigte etwas zum Sarkasmus. Ich würde sagen, das ist in den letzten 50 Jahren nicht besser geworden. Also manchmal ist mir dieses Buch vielleicht ein Tick zu polemisch, ein Tick zu sehr auf Krawall gebürstet. Aber insgesamt ist es wirklich ein sehr anregender, ergänzender Blick auf die Band Scherben, herausgegeben von Wolfgang Seidel.
Kommen wir zu den Büchern über Sänger Rio Reiser. Der war natürlich der bekannteste der vier langjährigen jungen Männer. Was gibt's über ihn für Literatur?
Ja, da ist natürlich zuallererst seine Autobiografie zu nennen, König von Deutschland aus dem Jahr 1993. Grundlage ist ein 60-stündiges Gespräch für dieses Buch, das Rio mit seinem Co-Autor und langjährigen guten Freund Hannes Eiber in seinem Haus in Friesenhagen geführt hat. Und Eiber hat mir erzählt, wie dieses Gespräch ablief.
Ganz praktisch lief das so ab, dass wir uns erstmal irgendwie den Kalender vorgenommen haben und die Jahre, also angefangen mit Rios Geburt 1950, durchgegangen sind und eigentlich erstmal so eine Art, wie sagt man, Storyboard erstellt haben. Und anhand dieses Storyboards haben wir also dann dieses Gespräch geführt und das ging über ein paar Wochen. Also jeden Tag so ein paar Stunden.
Philipp, du durftest dir ja dieses Gespräch anhören, hast in der Podcast-Serie auch Töne daraus verwendet. Wie würdest du das Gespräch beschreiben?
Ja, also es ist ein ganz tolles Zeitdokument, finde ich, weil Rio ist einfach ein unfassbar guter Erzähler, humorvoll, scharfsinnig, auch ein guter Zeitzeuge mit einem tollen Gedächtnis. Das ist gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen ein Nachteil für diese Autobiografie, weil zwei Drittel dieses Buches drehen sich um seine Kindheit und Jugend. Mhm. Dann circa 100 Seiten um die ersten 5 Jahre der Scherben und dann fiel den Autoren möglicherweise auf, oh, jetzt müssen wir langsam mal zum Ende kommen. Also die letzten 10 Jahre Tonsteine Scherben, Rios Solokarriere, all das kommt nicht mehr vor. Es ist also so ein bisschen Buch für Menschen, die sich wirklich für Rios Kindheit und Jugend auch interessieren.
Und ich sehe da noch ein Buch, das haben wir hier bei den Literaturagenten vorgestellt, als es 2021 erschienen ist, nämlich den Roman Als wir das Wunder waren von Rio Reisers Ex-Freund Mischa Schöneberg. Was gibt es darüber zu sagen?
Also für mich ist das tatsächlich so ein bisschen der Geheimtipp unter den Rio- und Scherbenbüchern. So ein klassischer Schlüsselroman, also Rio Reiser heißt da Till Traven, Tonsteine Scherben, Die sieben Raben, Gitarrist Lanrue, Pierrot. Also mir hat es schon Spaß gemacht, alleine die Namen zu entschlüsseln. Es ist nicht nur ein Roman über Rio und die Scherben, nicht nur eine Liebesgeschichte zwischen Ich-Erzähler Joshua und Sänger Till Traven. Es ist auch ein Roman über die 80er Jahre mit ganz viel Zeitkolorit, gut geschrieben. Und ich fand gerade die subjektive Form des Romans lässt einen Rio vielleicht sogar ein bisschen näher kommen als so eine dokumentarische Biografie. Klar, das ist die spezielle Perspektive seines Ex-Freundes. Andere haben da einen anderen Blick auf Rio. Aber ich finde, man kommt ihm durch die Romanform schon sehr nahe auch.
Philipp Meinhold, der Autor des Podcasts zu Tonsteine Scherben, hat uns einige Bücher über Rio Reiser und die Band vorgestellt. Hier geht's heute auch wieder nach 20 Uhr weiter mit einer Folge von Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben. Heute Folge 6, da geht's um die Scherben in der DDR. Eine Folge, die man übrigens auch gut hören kann, wenn man die vorigen bisher verpasst hat, sozusagen als Abkürzung in den Podcast. Vielen Dank, Philipp.
Sehr gerne.
Sag mal, Marie, als wir am Anfang diese Liste von Typen in der Nachbarschaft vorgelesen haben.
Du meinst Nervsägen in der Nachbarschaft.
Ja, genau. Welche kennst du aus eigener Erfahrung?
Ganz besonders gut kenne ich die DJs. Unter mir wohnt wirklich ein Haus-Elektro-Techno-DJ und der hat sehr gute Boxen und das wackelt richtig gut. Und ich habe einen Nachbar, der regelmäßig auf den Balkon geht mit freiem Oberkörper und dann so Gesänge macht. Ich weiß auch nicht warum. Erweckungsgesänge. Schön. Denke, und bei dir?
Ach, bei mir, ich habe den Fahrradständerbesetzer, also wann immer ich komme, das Fahrradständer sind immer besetzt. Den notorischen Mülltonnenüberfüller kenne ich auch.
Ach ja, ist es nicht schön.
Aber dran denken, was Wladimir Kaminer gesagt hat, immer schön grüßen und bei den Nachbarn anfangen, die Welt zu verstehen.
Das machen wir jetzt. Tschüss, machen Sie es gut.
Bis bald, tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.